Gut, wie ging die Geschichte weiter? Einmal habe Luther geleugnet, als er da kam, hat der Kardinal Cajetan zu ihm gesagt, du hast Fehler in deinem Schreiben. Und was sind diese Fehler? Martin Luther, du hast geleugnet, dass das Sakrament ohne den Glauben des Menschen irgendeine Wirkung haben. Zum anderen hatte er geleugnet, dass die Verdienste Christi einen Teil des Schatzes bildeten, aus dem der Papst den Glauben Ablass gewährte. Gut, das ist sehr wichtig. Martin Luther hat noch geglaubt in Sakramente. Ein Sakrament ist etwas, was ich physisch tue, damit ich Heil empfange. Also ein Sakrament enthält einen Heilskomponent. Protestanten heute glauben nicht mehr an einen Heilskomponent. Sie glauben wie Martin Luther, dass wenn da kein Glaube damit zusammenhängt, dann ist es nutzlos. Ich kann wohl zum Abendmahl gehen, aber wenn ich nicht dran glaube, was nützt er mir? Überhaupt gar nichts. Aber im Katholizismus ist die Tat schon mit Heil verbunden. Also Martin Luther hatte das geleugnet und das war eines seiner Ketzerfehler. Und das andere ist noch interessanter. Er hatte gesagt, dass der Papst kann nicht die Verdienste Christi als seinen Schatz gebrauchen, in den er Ablass gewährte. Jetzt, was ist das für eine Lehre? Die katholische Kirche lehrt, dass der Papst die Macht hat, um überflüssige Gunst von einer Person wegzunehmen und es einer anderen zu geben. Jetzt wisst ihr, was das heißt. Hier in diesem Fall, wie viel Gunst hat Christi? Ungeheuer viel. Und wie viele Leute haben zu wenig Gunst, um in den Himmel zu kommen? Sehr viele. Also hat der Papst die Macht, um diese Gunst zu nehmen und auszuteilen an diejenigen, die es nötig haben. Aber er kann noch mehr machen. Die Heiligen. Die Heiligen haben auch mehr getan, als was notwendig ist, um in den Himmel zu kommen. Also sie haben zu viel getan, um in den Himmel zu kommen. Und dieses Extra, kann der Papst nehmen und auch austeilen. Er hat also einen Eimer Gunst, aus dem er schöpfen kann und austeilen kann an diejenigen, die zu wenig haben. Das ist eine schreckliche Lehre und sie ist nicht biblisch, aber Martin Luther hat sich darüber aufgeregt und das wurde ihm angehängt als Ketzerschreiben. Interessant. Der Kardinal hat gesagt, der Papst steht über der Schrift und über den Konzilen. Nebenbei, hat sich was geändert in der heutigen Zeit oder ist es noch immer so? Noch immer genau das Gleiche? 4 Tage später. Martin Luther flieht nach Augsburg, aus Augsburg auf einem Pferd, das ein Freund ihm besorgt hatte, und er geht zurück zu seinem Wittenburg. Sie wollten ihn verhaften, aber er flieht. Dann kommt er zurück und er schreibt diesen interessanten Bericht an den Papst. Er schreibt, ich berufe mich vom allerheiligsten Vater, dem Papst, schlecht unterrichtet und appelliere an den allerheiligsten Vater, Papst Leo, der durch Gottes Gnade besser unterrichtet werden müsste. Ganz süß geschrieben. Also Papst, du bist schlecht unterrichtet und ich bitte dich, besser unterrichtet zu sein, damit du endlich mal hier eingreifst, denn das ist ein Zinnober, der hier los ist. Und da erfuhr er auch, dass dieser Legat Cajetan schon im Besitz des Verhaftbriefs war. Er war bevollmächtigt. Also wiederum genauso wie bei Hus. Sie versprechen, dir wird nichts passieren und trotzdem haben sie was anderes vor danach. Die Geschichte geht weiter. Am 9. November kommt ein neues Dekret zum Thema Ablasse. Und die Lehre soll vor allem geglaubt und gepredigt werden, dass der Wert des Ablasses entspricht der Vergebung. Also je mehr man bezahlt, je mehr Vergebung hat man. Wenn man viele Sünden hat, muss man also was? Viel zahlen. Wenn man wenig Sünden hat, muss man weniger zahlen. Ist das biblisch, ja oder nein? Nein. Und Martin Luther schreibt, die Überzeugung wächst täglich in mir, dass der Papst der Antichrist ist. So fing die Reformation an. Martin Luther wollte nur eingreifen in diese Unehrlichkeit. Er hat nicht beabsichtigt, die ganze Kirche zu scheitern. Am 15. Juni 1520 erschien eine Papstbulle, die 41 von Luthers Schriften entnommenen Aussagen als skandalös, heretisch, schändlich verdammte. Martin Luther greift zur Feder. Dieser Stift, der bis nach Rom reichte. Und er schreibt das berühmte von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Das berühmte Schreiben. Nicht nur erneut die Vorherrschaft des Papsttums, sondern er kühnte sich auch gegen die römische Lehre von den Sakramenten. Jetzt greift er die Sakramente an. Jetzt geht es nicht nur um Ablass. Jetzt geht es um katholische Lehre im Vergleich zur Bibel. Und so wächst es. Er sagt, ohne Glauben an Gottes Verheißung, dass Sakrament tot ist. Es ist ein Schrein ohne Juwel, eine Scheide ohne Schwert. Taucht nichts. Wenn du nicht glaubst, taucht nichts, was du machst. Also 31. Oktober 1517 fängt das alles an. 10. Dezember 1520, das ist knapp 3 Jahre, da wirft er die päpstliche Bulle ins Feuer. Das ist eine Tat. Denn wenn du die päpstliche Bulle ins Feuer wirfst, dann hast du dich abgeschnitten. Hier ist die Reformation Tatsache. Binnen 3 Jahren. Und er sagte, er wird nicht widerrufen. 3. Januar 1524, die zweite Bulle. Er wird gedroht mit Exkommunikation. Und er wird nach Worms gebeten, wo der Kaiser selbst gegenwärtig sein würde. Martin Luther sagt, ich bin gerufen, war Luthers Antwort an seine Freunde. Es ist angeordnet und erlassen, fuhr er fort, dass ich in dieser Stadt erscheine. Ich werde weder widerrufen noch fliehen. Ich werde nach Worms gehen, alle Toren der Hölle und dem Finsternis der Macht der Luft zum Trotz. Das ist ein mutiger Kerl. Martin Luther hatte Mut. Naja, wir waren bei Worms und ich wollte dieses Denkmal abnehmen, fotografieren, aber es war leider bedeckt. Sie waren am Putzen. Aber ich bin ja nicht so viele tausend Kilometer gekommen, um nicht zu sehen, was da los ist. Wir haben die Tore so ein bisschen entfernt und sind dann da rein und so ein bisschen erschrocken, als die Leute, die da sauber machen, da gegenwärtig waren, aber die waren so lieb und so freundlich, die haben sogar die Leitern hingestellt, wir sind überall rumgeklettert und haben dann die Bilder eben innen drin gemacht. Da steht Martin Luther und er beruht sich auf die Bibel. Sein Fundament ist die Bibel. Das ist ein Bild von dem Denkmal, wenn es nicht sauber gemacht wird. Und da ist der Kurfürst auch gegenwärtig. Und hier sind einige seiner Schriften. Und ich dachte, ich zeige euch mal ein paar. Die Christum recht verstehen, die wird keine Menschensatzung gefangen nehmen können. Sie sind frei, nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Gewissen. Martin Luther hatte tolle Aussagen. Das Evangelium, welches der Herr den Aposteln in den Mund gelegt hat, ist sein Schwert, damit schlägt er in der Welt als mit Blitz und Donner. Der Glaube ist nichts anders, denn das rechte, wahrhaftige Leben in Gott selbst. Die Schrift recht zu verstehen, dazu gehört der Geist Christi. Nicht der Papst, der Geist Christi. Und seine berühmten Worte, hier stehe ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Und hier liegen beide in Wittenberg in der Kathedrale. So hoffen wir nun dafür, dass Menschen gerecht werden ohne das Gesetzeswerk, allein durch den Glauben. Und da sind die Gräber von Melanchthon und von Martin Luther. Ich weiß nicht, wie sie da reinpassen, sie sind recht klein, aber da liegen sie heute. Und ganz interessant, Johann Wilhelm Reifenstein, das war ein Hausfreund von Martin Luther. Er schreibt das Folgende, als ob er Martin Luther ist, schreibt er nach Martin Luthers Tod. Lebend war ich deine Plage, sterbend bin ich dein Tod, Papst. Im Jahre 1546, als er sein 63. Jahr hinter sich ließ und das 64. Jahr antrat, starb er. Und mag er auch tot sein, dennoch lebt er. Sterbend bin ich dein Tod, Papst. Ist das geschichtlich korrekt, ja oder nein? Ich glaube, der Papst ist mehr lebendig heute als je in der Geschichte. Aber vielleicht eskatologisch hat er doch recht. Wir werden sehen. Also in 1500 gab es nicht eine freie Nation in Europa, schreibt Grattan Guinness. Gab nicht eine freie Nation. Alle waren der tyrannischen Herrschaft Roms unterworfen. Ich liebe diese Geschichtsschreiber. Grattan Guinness schreibt, da muss man ein Wörterbuch haben, überhaupt zu verstehen, was der Mann schreibt. Eine Wucht, das ist auch sehr gut übersetzt hier. Ich möchte, dass ihr euch mal da reinlebt. Was dieser Mann jetzt sagt, ist unglaublich. Er sagt, nun sind halb Europa und Amerika frei von diesem unerträglichen Joch. Die Bildung lebte auf, die Druckkunst wurde entdeckt. Seither ist das Wort Gottes vermehrt übersetzt und erläutert worden wie nie zuvor. Vollmächtige Ausleser sind aufgestanden, Männer wie Mead, Isaac Newton, Eliot, die protestantische Reformation rief eine gewaltige päpstliche Reaktion hervor. Und jetzt schreibt er sehr interessant. Das Schiff der protestantischen Kirche war kaum los und auf der Fahrt in die tiefen Wasser, als schon ein mächtiges Unwetter losbrach. Die Auferstehung der erschlagenen Zeugen Christi in der Person der Reformation wurde mit einer Auferstehung aller Mächte des Abgrunds erwidert. Die Erweckung von Seelen brachte Krieg, 30-jährigen Krieg, kirchlich-staatlich ein Krieg der Anathmas, einen Vernichtungskrieg. Seht euch vor, ihr braven Reformatoren, ihr könnt siegen, aber nur durch Streit und Pein und Ströme von Blut. Dieser Mann schreibt vor 120 Jahren, fasst er es zusammen. Und dann sagt er, steh auf, Luther, schrei auf wegen der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, verbrenne die päpstliche Bulle, errege Deutschland, aber du wirst dein Gegenüber haben. Satan wird seinen Loyola, wer war das? Stifter der Jesuiten, aufstellen und Loyola seine Jesuiten raffiniert, gebildet, unschuldig in Gewand und Namen, wechselnd in Gestalt, endlos in Tarnung, unzählbar Wissenschaftler, Lehrer, Theologen, Beichtväter der Fürsten, politische Rhetoriker, Kasuisten, scharfe, skrupellose und zweischneidige Instrumente, für jeden Bereich und jedes Unternehmen geeignet. Männer, und sie werden gegen die Kirche der Reformation ausschwärmen und jeder Weise in der Weisheit und stark in der Stärke, die nicht von oben sind, sondern von unten. Toll geschrieben, ne? Ist es geschichtlich wahr? Absolut. Er schreibt weiter, komm hervor, du schöne Blüte Frankreich. Eifert ihr braven Hugenotten für die Freiheit eures Landes und den Glauben des Evangeliums? Doch Paris wird von Blut triefen. Ihr werdet haufenweise wie Müll in den Straßen liegen. Eure Leiber werden die Ströme verstopfen. Sie werden in den Flüssen verwesen. Sie werden in Ketten hängen. Sie werden in Massengräbern geschaufelt oder auf Misthaufen verbrannt werden. Rom wird seine Freudensglocken läuten, seine Te Deum singen und seine Kathedralen und Palästen Beifall rufen, weil das Massaker der Bartholomäusnacht das Werk der Reformation in Frankreich eine Zeit lang zu Fall gebracht hat. Toll. Wo sind sie hingeflohen, die Hugenotten? Nach Afrika und nach Deutschland und nach Australien und nach Amerika. Und wo trieft ihr Blut noch heute? Schaut mal an, was in Afrika passiert. Es ist unglaublich. Er schreibt weiter, steht auf, ihr Holländer. Steht auf, Willem der Schweiger. Steht auf, ihr Männer von Haarlem und Rotterdam, von Amsterdam und Leiden, ihr braven Bürger und aufrichtigen Theologen. Ihr wagt es, für zivile Freiheit und heilige Wahrheit zu streiten? Euer Land wird stöhnen unter dem Tritt von Alvas Truppen. Eure Festungen werden fallen, eure Bürger von spanischen Schwerten durchbohrt werden, euer Besitz geplündert, eure Frauen und Tochter entehrt und widerlich ermordet, eure Kinder von Pferdehufen zertrampelt und wie Straßendreck niedergetreten. Wo ist Holland heute? Klitzekleines, winziges Land. Was war damals Holland? Das ganze nördliche Frankreich war Teil von Holland. Das ganze Belgien war Holland. Sie sind reingekommen, sie haben alle ermordet, durchbohrt, abgeschnitten. Heute sind das alles katholische Länder mit einem kleinen Stückchen, was noch Protestant ist. Diese Kriege, sehr interessant. Und was schreibt er über England? Zerreißt deine Ketten, o England, Rom wird Mittel finden, sie neu zu schmieden. Du wirst deine Maria, die Blutige, haben, Bloody Mary, die Kaiserin, Königin. Und deine Feuer von Smithfield, protestantische Bischöfe werden dafür brennen. Gegen deine mehrgürtete Insel wird Spanien seine stolze Armada senden. Eine Flotte von 130 großen Kriegsschiffen wird das Meer überqueren, 12 von ihnen nach den 12 Aposteln benannt. Sie werden beladen mit Seeleuten, Soldaten sein, Schwerten und Gewehren, Priestern und Jesuiten. Der Papst wird die Banner segnen. Wehe dir, o England, wenn der Himmel dir nicht hilft, wenn seine Winde dich im Stich lassen. Was sagt die Geschichte? Der Wind kam und die Schiffe wurden zerschmettert an den Felsen von Schottland und die Bibel wurde gerettet und durch dieses Land wurde die Bibel verbreitet in der ganzen Welt. Und heute, ja, komm, wir gehen mal zur heutigen Zeit und wir sehen, wo wir stehen. So, wir haben die Reformation gesehen, die Gründe, wie sie entstand, die Gegenreformation und wo sind wir heute? Rede seiner Heiligkeit Benedikt der VI. Vor den Delegaten der ökumenischen Patriarchs von Konstantinopel. Es ist unser aller Wunsch, das Werk mit ausdauerndem Gebet zu begleiten. Möge der Herr die katholischen und orthodoxen Mitglieder erleuchten, damit sie auf Grundlage der Heiligen Schrift und der Tradition der Kirche Lösungen vorschlagen, wie sie wieder gemeinsam zusammenkommen können. Immer noch Tradition und Schrift zusammen bei der katholischen Kirche? Ja, was hat die Reformation gesagt? Die Bibel und die Bibel allein. Wir wollen ökumenisch zusammenarbeiten. Hört euch diese Ansprache an. Ansprache seiner Heiligkeit Benedikt der 16. an die Pfadväter und Brüder der Gesellschaft Jesu. Wann war das? 2006. Direkt vom Vatikan ist diese Quelle. Hier ist seine Ansprache an die Jesuiten. Euer Besuch heute gibt mir die Gelegenheit, dem Herrn mit euch dafür zu danken, dass er eure Gesellschaft mit Männern von außergewöhnlicher Heiligkeit und ungewöhnlichem apostolischem Eifer beschenkt hat. Wie der heilige Ignatius von Loyola, der heilige Franz Xaver und der selige Peter Faber. Was waren denn diese Leute? Sind das nicht diejenigen, die die Inquisition eingestellt haben? Francis Xavier, hat er nicht die Inquisition in Gaia eingestellt? Als er dahin kam und sah, dass Inder, die mit dem westlichen Christentum nichts zu tun hatten, hier Christus anbeteten und den Sabbat hielten? Er hat gesagt, was ist denn das? Hier ist ja eine ganze Nation von Christen, die den Sabbat halten. Inquisition her, komm, wir vernichten sie, und das Blut floss. Das sind die Heiligen. Die heiligen Männer, sagt der Papst. Für euch sind sie die Väter und Gründer. Es ist daher angebracht, dass ihr zu diesem 100-jährigen Jubiläum mit Dankbarkeit ihrer gedenkt und zu ihnen aufschaut als erleuchteten und verlässlichen Führern auf eurer geistlichen Reise und in euren apostolischen Aktivitäten. Nichts hat sich geändert. So hinterließ er seinen Nachfolgern ein kostbares geistliches Erbe, das nicht verloren oder vergessen werden darf. Das ist Papst Benedikt, der jetzige Papst. Gerade weil, das ist Ignatius Loyola, er ein Mann Gottes war, war der heilige Ignatius ein treuer Diener der Kirche, in der er die Braut des Herrn und die Christenmutter sah und verehrte. Und das besondere Gehorsamsgelübde dem Papst gegenüber, das er selbst als unser erstes und wichtigstes Fundament bezeichnete. Also das wichtigste Fundament für den Christen ist Gehorsam dem Papst gegenüber. Die Bibel sagt, es gibt kein Fundament außer wem? Jesus Christus. Hat sich irgendwas geändert seit der Reformation in der katholischen Kirche? Ja oder nein? Es hat sich nichts geändert. Diese kirchliche, für die Gesellschaft Jesus so typische Kennzeichen lebt in euch und in eurer apostolischen Tätigkeiten weiter, liebe Jesuiten, sodass ihr treu die dringenden Bedürfnisse der Kirche von heute stillen könnt. Was sind diese dringenden Bedürfnisse von der Kirche für heute? Und was für eine Gegenreformation-Aktion sollen sie auslösen? Das frage ich mich. Papst nennt Christenspaltung ein Skandal. Wer hat sie hervorgebracht? Die Reformation. Also das ist ein Skandal. Das ist eine Priorität seiner Amtszeit. Ein Skandal für die Welt nennt es. Und er redet mit dem Patriarchen Bartholomäus erstmal, die sich getrennt haben vor viel längerer Zeit, über 1000 Jahren von der katholischen Kirche. Die müssen zusammenkommen und alle Protestanten müssen wieder das Oberamt des Papstes anerkennen. Fangen wir an. Die Teilung, die unter Christen existieren, sind ein Skandal für die Welt. Christen sollten Europas Bewusstsein seiner christlichen Wurzel, Traditionen und Werte erneuern. Das neue Europa wird wiederum Kirche, Staat und Banken sein. Passiert so etwas in der jetzigen Zeit? Hört ihr was von Banken und Staat, die zusammenarbeiten? Und Kirche, die auch irgendwas damit zu tun hat. Ja oder nein? Nur so interessantheitshalber. Also Benedikt und Bartholomäus betonen gemeinsam die Notwendigkeit, in Europas Kultur christliche Wurzeln zu bewahren. Ja, wir öffnen uns für andere Religionen und Kulturen, aber Europa hat christliche Wurzeln. Welche Wurzeln sind denn das? Wo ist die Wurzel? Oben oder unten? Also müssen die beiden erstmal wieder zusammenkommen. Und sie müssen sich entschließen, dass wir zusammenarbeiten. Vielleicht können sie es sogar bestätigen mit einem Kuss. Wer weiß? Absolut. Warum nicht? Bestätige es mit einem Kuss. Und wer soll alles mitmachen? Vatikan sagt, Potter's Magic ist okay. Wenn wir erstmal Toleranz für alles haben, dann müssen wir auch für den Okkultismus Toleranz haben. Der Vatikan wiederholt andere christlichen Denominationen keine wahre Kirchen. Und zum zweiten Mal wiederholt der Papst Benedikt sagt, allein die römisch-katholische Kirche führt zum Heil. Und da haben wir das Zitat. Andere Kirchen sind nicht wahre Kirchen im wahren Wort des Sinnes. Kirchen unterstützen Plan einer Einheit unter dem Papst, radikale Pläne der Anglikaner mit der römischen katholischen Kirche unter der päpstlichen Führung wieder zu vereinigen. Die ganze protestantische Welt in England kehrt zurück. Und da ist der Erzbischof von Canterbury, und wem ist er hier untertan? Dem Papst. Ich dachte, er schwört Treue an den König oder die Königin von England. Aber da hat sich angeblich was geändert. Und die Reformation in England ist tot. Rom macht aus seinen Zielen kein Hehl. Es will die päpstliche Vorherrschaft in England zurückgewinnen und es mit der lateinischen Christenheit Wiedervereinigung, wenn England je mit dem Christentum wieder vereinigt werden soll, sagte Kardinal Manning schon, dann nur, wenn es sich der lebendigen Autorität des Stellvertreters Jesu Christi unterstellt. Der erste Schritt der Rückkehr muss Gehorsam gegenüber seiner Stimme sein. So wie Rebellion, nicht Reformation, Rebellion gegen seine Autorität der erste Schritt der Abkehr war. Da sind die Zitate. Also die ganze Reformation rückgängig. Aber doch sicherlich nicht die Lutheraner. Hier ist der Lutherische Weltbund und hier sind sie zusammen mit Papst Benedikt. Es scheint mir, je mehr bankrott die Lehre, je größer das Kreuz, das man sich umhängen muss. Und was machen sie? Sie kehren zurück zum Joch. Der Lutherische Weltbund sagt, der Präsident der Lutherischen Weltbunds, Bischof Mark Hansen, hat sich anerkennend über Papst Benedikts persönliches Engagement für die lutherisch-römisch-katholische gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre geäußert. Und sie geben sich gegenseitig Geschenke. Uns ist bewusst, wie sie selbst mit Unterstützung von Papst Johannes Paulus II. Aktiv für Erreichung des ökumenischen Meilensteins beigetragen haben, sagt Hansen. Die Kirchen kehren zurück. Naja, also die Lutheraner, die Anglikaner, alle kommen so zurück. Aber hier, meine Güte, ist der ganze reformierte Weltbund vertreten. Hier sitzen sie auch beim Papst. Partnerschaft, Fragen des Papst an den Papst. Es ist ein wichtiges Anliegen unseres Besuches hier im Vatikan, mit ihnen Wege zu finden, wie katholische und reformierte Christen gemeinsam in einer von Armut, Krieg, Umweltzerstörung und menschlicher Freiheitsberaubung zerrüttelten Weltpartner für Gottes Gerechtigkeit sein können. Also Partnerschaft geht nicht um Anbetung Christi, es geht um Gesellschaftsfragen. Wir haben eine Herorientierung auf Gesellschaftsfragen. Und so wollen wir gemeinsame Dinge machen. Wir sind Weltbund-Delegierte beim Papst. Und da sind all die hohen Kirchlichen eingeschlossen. Wie weit ist dieser Abfall gegangen? Hier ist die Homepage von der anglikanischen Kirche, von den episkopalen Armen davon. Und sie haben gewählt, das Abgeordnetenhaus der 75. Generalversammlung der Episkopalkirche hat heute mit großer Mehrheit abgelehnt, eine Resolution wenigstens in Betracht zu ziehen. Sie wollen nicht erst darüber stimmen, das ist weg. Worum geht's denn? Dass Jesus Christus der einzigste Name ist, durch den man selig werden kann. Kann man das glauben? Hier steht's. Und wie haben sie gestimmt? Abstimmung über den Antrag, Jesus Christus als Herrn zu bestätigen. 70,5% dagegen. Nur 29,5% dafür. Der Protestantismus ist tot. Die Zeit zum Schweigen ist vergangen. Die Zeit zum Reden ist gekommen. Aber eine Stimme ist noch da. Pastor McDowell erklärt: Wir haben nicht nur die anglikanische Gemeinschaft verlassen, wir haben uns auch entschieden, Jesus Christus hinter uns zu lassen. Es zeigt deutlich unsere Einstellung, wir stehen nicht zu Jesus Christus als Herr und Erlöser. Da dürfen wir uns nicht wundern, dass unsere Kirche geistlich stirbt, sagt dieser Pfarrer. Wir sind in einer ganz gefährlichen Zeit. Methodisten, ach bitte. Methodisten bestätigen römisch-katholische Rechtfertigungstheologie. Die Methodisten haben sogar gefragt für gemeinsame Eucharistie. Stellt euch das mal vor. Die ganze Reformation dafür, wo Leute bereit waren, sich verbrennen zu lassen, gehen sie heute hin und sagen, schmiede die Kette, schmiede die Kette. Methodisten-Axiom erklären zur Rechtfertigung. Da ist es. In der Welt. Die Weltkonferenz findet von 20 bis 24 Juli in Seoul statt. Und da ist Kardinal Kaspar auch gegenwärtig. Rom ist immer im Spiel. Die Konferenz wird alle 8 Jahre veranstaltet. Und diesmal werden wir zusammenkommen. Also da kommen sie zusammen. Methodisten streben weltweiten Dialog und Austausch mit den Katholiken an. Da ist ihre eigene Homepage, man kann es sehen. Sakramentalem Leben. Sie gehen zurück zu den Sakramenten. Der Beschluss wurde von 500 Mitgliedern starkem Weltrat methodistischen Kirchen angenommen. Jetzt möchte ich manchmal was vorlesen und möchte fragen, ob das alte Theologie ist. Es kommt aus dem New Yorker Katechismus der katholischen Kirche und er liest folgenderweise. Der Papst nimmt auf Erden die Stelle Jesu Christi ein. Durch göttliches Recht hat der Papst höchste und volle Macht in Sittenfragen über jeden einzelnen Pastor und seine Herde. Er ist der wahre Stellvertreter, das Haupt der gesamten Kirche, der Vater und Lehrer aller Christen. Er ist der unfehlbare Regent, der Pionier der Dogmen, der Autor und Richter der Konzilien, der Weltherrscher der Wahrheit, der Gebieter der Welt, der oberste Richter von Himmel und Erde, aller Richter von keinem gerichtet, Gott selbst auf Erden. Wie hört sich denn das an? Wenn ein Protestant sowas liest, was würde er behaupten? Was müsste er behaupten?
Nur zeitlich, aber nicht ewig.
Danke, gut genug. Komm, wir gehen mal zur heutigen Zeit. Da ist Papst Benedikt. Und hier Papst Benedikt VI. Nimmt während der Messe am 1. Januar, dem Fest Marias, der Mutter Gottes, im Vatikanischen Petersdom, die Gabensammlung der all die weisen verkleideten Kinder entgegen. Gut, es ist ein Schauspiel. Und die drei Weisen als Kinder verkleidet bringen ihm die Gaben. Also wen vertritt er, wenn er die Gaben annimmt? Jesus Christus. Gut, werdet ihr sagen, aber das ist ja nur ein Schauspiel. Herr Papst, können Sie mir bitte helfen? Können Sie es etwas deutlicher sagen, bitte, damit die reformierte Welt endlich mal weiß, wo wir heutzutage stehen und was mit der Reformation passiert ist? Können Sie es mir deutlicher sagen? Hilf mir bitte. Die Welt aus Sicht des Papstes sendet katholische Quelle. Benedikt betont päpstliches Primat des ersten Jahrhunderts. Schon im ersten Jahrhundert hatten die Päpste die Kirchenführung inne, sagte Benedikt. Dieser erklärte der Heilige Vater am Mittwoch bei seiner Generalaudienz. Der Papst Clemens von Rom widmete den dritten Nachfolger Petrus. Der Brief des heiligen Clemens erläuterte den Unterschied zwischen Hierarchie und Laien. Ganz wichtig. Also hier ist die Kirche und da ist der Rest. Nicht biblisch. Sie mussten sogar ein Komma aus den Bibelübersetzungen rausholen, damit sie die Laien unter die obrigen Kirchenführer setzen konnten. Der klare Unterschied zwischen Laien und Hierarchie bedeutet keineswegs einen Gegnerschaft, sondern einfach die organische Verbindung eines Körpers, eines Organismus mit verschiedenen Funktionen, so Benedikt. Tatsächlich ist die Kirche kein Ort für Durcheinander und Anarchie, wo man jederzeit tun kann, was man will. In diesem aufgegliederten Organismus tut jeder Dienst nach dem empfangenen Berufenen. Und so sagt er, Benedikt fährt fort, diese Gesetzmäßigkeit kommt letzten Endes von Gott selbst. Der Vater sandte Jesus Christus, der wiederum die Apostel sandte. Diese sandten die ersten Führer der Gemeinden aus und bestimmten, dass sie würdige Nachfolger haben sollten. Also was bezeichnet er sich? Ein würdiger Nachfolger? Hin weiter. Die Kirche ist vor allem eine Gabe Gottes und nicht unser eigenes Geschöpf, stellte der Papst fest. Und darum garantiert diese sakramentale Ordnung nicht nur für allgemeine Ordnung, sondern auch den Vorrang der Gottesgabe, die wir alle brauchen. Meine Güte, danke. Was hat er denn jetzt gesagt? Er hat gesagt, die Tatsache, dass er das Oberhaupt der Kirche ist, ist ein Sakrament. Das heißt, wenn wir es akzeptieren, dann führt es zum was? Zum Heil. Ohne Papst kein Heil, sagt Benedikt. Was hat Martin Luther gesagt? Ohne Christus kein Heil. Rede seiner Heiligkeit Benedikt VI. Vor Mitgliedern der Episkopalen Konferenz aus Portugal. Was sagt er denn da? Da ist das Zitat 2007, alles in den letzten beiden Jahren. Er schreibt, es ist mir eine große Freude, er fängt jede Besprechung so an. It gives me great joy, es gibt mir große Freude. Sie heute im Haus von Petrus zu empfangen, die Sie durch Gottes Gnade solide Pfeiler jener Brücke sind, die zu sein und zu schaffen Sie berufen sind zwischen der Menschheit und ihrer höchsten Bestimmung, der allerheiligsten Trinität. Also, päpstliche Lehre heute, Ecclesia ist die Brücke zwischen Gott und dem Menschen. Kein Zugang zu Gott, außer durch die kirchliche. Nur durch Papsttum bekommen wir diese Macht. Kann man noch deutlicher sein? Vatican.va. Welche Webpage ist das? Welche Homepage? Vatikanische Homepage. Jetzt hört mal an, was der Papst sagt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ein konkretes Zeichen dieser Fleischwerdung ist die Ausgießung von Christi Leben, das von mir in das Leben anderer fließt. Denn ich kann Christus nicht einfach für mich behalten, nur in Einheit mit aller jenen, die sein geworden sind oder werden, kann ich zu ihm gehören. Sie werden ein Leib, völlig verbunden, als ein einziges Wesen, Ecclesia Deus Caritas. Dieser Leib Christi, der die Menschen aller Zeiten und Länder umfasst, ist die Kirche. Also was sagt Benedikt wortwörtlich? Er sagt, ich bin ein Sakrament. Ihr habt mich nötig zum Heil. Und die Ausgießung von Christi Leben kommt durch mich zu euch. Hat sich irgendwas geändert von dem Zitat, das wir vorher gelesen haben aus dem alten Katechismus? Ja oder nein? Ist die Zeit zum Schweigen vorbei? Ist es Zeit zum Reden? Ich denke ja. Vatikangipfel, kein Zurück auf ökumenischer Reise. Wir gehen voran Kein Zurück, sagt der Pontiff. Der Papst repräsentierte über 1 Milliarde Katholiken. Der Ökumenische Rat mit Sitz in Genf besteht aus 347 Protestanten. Es gibt kein Zurück, obwohl der Papst gesagt hat, die anderen Kirchen sind nicht volle Glaubensgemeinschaften. Und dieser Weg ist unumkehrbar. Wir brauchen diese Reise zur sichtbaren Einheit. Es wird kommen. Hier ist die Ansprache seiner Heiligkeit Benedikt vor den Mitgliedern der gemeinsamen Arbeitsgruppe zwischen Weltkirchenrat und katholische Kirche. Er sagt genau das Gleiche. Liebe Freunde, ich freue mich, Sie Mitglieder der Gemeinschaftsarbeitsgruppe zwischen dem Weltkirchenrat und der katholischen Kirche willkommen zu heißen. Das ist, was hier passiert. Alle kommen so zurück. Die Anglikaner, die Lutheraner, die Methodisten, der Weltkirchenrat, alle die Protestanten. Und er sagt klipp und klar, nur durch mich. Ihr akzeptiert mich oder es ist vorbei. Die gemeinsame Arbeitsgruppe, die 1965 begann, hat sich eifrig dafür eingesetzt, den Dialog des Lebens, den mein Vorgänger Papst Johannes Paulus den Dialog der Nächstenliebe nannte. Aber er nennt ihn den Dialog des Lebens. Wollt ihr leben? Was müsst ihr akzeptieren? Den Papst als Oberhaupt der Kirchen. Kardinal Kaspar lobt den ökumenischen Einsatz des Papstes. Dieser Papst ist fantastisch. Er setzt alles schriftlich fest. Alles, wofür die Reformation stand, umschreibt dieser Papst und macht es offiziell zunichte, sodass jeder Protestant ganz offen wählen kann. Entweder ich bin Protestant oder ich bin beim Tier, eins von beiden. Kardinal Kaspar, der Präfekt der päpstlichen Rates, lobt den Papst, Bari. Und wenn man was dagegen sagt, was sagt das Papsttum? Hier, Zitat, Zeitungsbericht. Ich bin ein Terrorist, sagt der Vatikan. Also es ist endlich offiziell. Die meisten von euch haben es wohl eh schon vermutet, aber jetzt ist es sicher, lautet Vatikan, ist jeder, der den Papst kritisiert, nun offiziell ein Terrorist. Bitte, ich habe ihn nicht kritisiert, ich habe ihn zitiert. Das ist ein großer Unterschied. Er hat sich selbst kritisiert anhand der Bibel. Teilnehmer versammeln sich in Pasadena, California. Christian Churches Together. Christliche Kirchen zusammen. Hier kommen sie alle zusammen. Und das ist alles in den letzten 2 Jahren. Die Freikirchen, die Feierlichkeiten, alle kommen sie zusammen. Kardinal Kieler, Erzdiözese Baltimore, Shaw, ach, die ganze Gruppe zusammen. Hier sind sie. Und wie sehen sie aus? Wunderbar gekleidet. In Rot und Purpur und was weiß ich alles. Und sie werden unterschreiben. Und mit großer Lust, mit all ihren schönen Kleidern, werden sie zum Stift greifen und ihre Freiheit wegschreiben. Hört mal, was schreibt Grattan Guinness in Romanism and the Reformation. Er schreibt, hatte das Heidentum seine Tempel und Altäre, seine Bilder und seine Figuren, Rom auch? Hatte das Heidentum sein Weihwasser und sein Weihrauch, Rom auch? Hatte das Heidentum sein tonsonierte Priester, seinen Pontifex Maximus, Rom auch? Hatte das Heidentum Anspruch auf priesterliche Unfehlbarkeit, Rom auch? Hatte das Heidentum seine Verehrung sichtbarer Darstellung der Gottheit, die in Prunk und Pomp auf den Schultern getragen wurden, Rom auch? Hatte das Heidentum seinen Priester-College? Auch Rom hat seinen Kardinal-College. Hatte er seine religiösen Orden? Rom auch. Hatte das Heidentum seine stattlichen Roben? Seine Anbetung der Himmelskönigin, seine ländlichen Schreine und Prozessionen, Rom auch? Hatte das Heidentum seine vorgeblichen Wunder, seine blutenden Figuren, Rom auch? Hatte das Heidentum Heiligsprechungen, Rom hat sie auch? Macht der jetzige Papst das auch, ja oder nein? Natürlich. Hatte er seine Kultkalender und zahlreichen Feste, Rom hat sie auch? Hatte das Heidentum erzwungene Ehelosigkeit, Rom hat es auch? Hat das Heidentum grausam verfolgt? Rom tut es auch. Und dann schreibt er, man muss vor diesem Übel warnen, das unter dem Deckmantel der Rechtschaffenheit heute erneut die Welt durchdringt. Das schreibt er vor 120 Jahren. Und mitten in den Kirchen der Reformation wirksam ist. Wo immer du einen Priester anstelle eines Predigers siehst, einen Altar anstelle eines Abendmahlstisches, Wachskerzen anstelle des Sonnenscheins göttlicher Wahrheit, Zeremonien anstelle gesunder Lehre, Sakramente anstelle erlösender Gnade. Der Papst selber ist ein Sakrament, sagt er. Intonierte Liturgie anstelle geistlicher Gottesdienste, prächtige Ornate anstelle des wahren Evangeliums, Tradition und die Kirche anstelle von es steht geschrieben, Bekreuzigungen anstelle Christus, da lebt Rom, egal welchen Namen man sie gibt. Sei wachsam, wie anziehend Architektur, Weihrauch, Musik, feierliche Zeremonien auch sein mögen. Wenn ihr in eine Gemeinde kommt und alles ist so wunderschön und der Prediger trägt einen Kittel, der beschmückt ist mit Gold und Rot und was weiß ich alles, dann heißt es, sein Evangelium ist bankrott. Die Bibel sagt, und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit der Hurerei. Hier ist der Kardinal, der des Papstes Sitz nahm in Deutschland, Papst Benediktus, Reinhard Marx. Da haben wir so schön die Farben Scharlach und Purpur. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihrem Plagen empfängt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat in ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Ich denke, die Zeit des Schweigens ist vorbei und die Zeit des Redens ist gekommen.